بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. أمين. وسوف نستأذن من رسالتنا التي قمنا بشرحها منذ لقاءات، رسالة بلاغ الرسالة القرآنية للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. لماذا الاستئذان؟ السبب أننا في مرحلة يتعرض فيها إسلامنا ونبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم للإساءة والإيذاء في دول غربية، بل وفي كثير من دول الإسلام، وكأنها هجمة ممنهجة لهدم ثوابت الإسلام وقيم المسلمين من خلال الطعن في شخص النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. من أجل ذلك منذ أسبوعين عقدنا العزم على إعداد بعض الدورات العلمية في رحاب نصرة خير البرية محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. بدأناها بدورة علمية في مسجد السنة مدينة زولسبخ، وكانت بعنوان التعريف بالإسلام وبيان محاسنه، ثم ثنينا بدورة ثانية في مسجد بلال بمدينة زربروكن، وكانت بعنوان شريعة الإسلام وحاجة البشرية إليها، ثم قبل هذه الدورة في مسجد النور بمدينة ديلينجن كانت الدورة الثالثة، والتي كانت بعنوان شريعة الإسلام سبب النصر في الدنيا والنجاة يوم القيامة. ومعكم هنا في مدينة ميرسش بجمعية الشباب الدورة الرابعة، والتي هي بعنوان شريعة الإسلام سبب الأمن والأمان. وهذا هو اللقاء الأول. أبدأ اللقاء بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sei auf den gesamten unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Eigentlich das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah azza wa jalla gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder nach einer sehr, sehr langen Abwesenheit. Und eigentlich sind wir immer noch bei der Vortragsreihe, die Überbringung der Botschaft des Koran, des Sheikhs Farid al-Ansari, möge Allah azza wa jalla mit ihm gnädig sein. Allerdings sind wir uns gezwungen, diese Vortragsreihe für eine weitere Vortragsreihe zu unterbrechen. Und zwar gehen die aktuellen Ereignisse mit Sicherheit an niemandem von euch vorbei, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angegriffen wird mit Aussagen und Taten, man Dinge unterstellt, die weit fern sind von der Religion des Islam und weit fern sind von dem edlen Charakter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen eine Vortragsreihe, die in verschiedenen Moscheen stattgefunden hat. Diese Vortragsreihe hat in Masjid Sunna in Sulzbach angefangen, mit dem Titel Die Kenntnis über den Islam und die Vorteile der Scharia, dann das Ganze in Mahlstadt, dann haben wir vorhin, als wir in Dillingen waren, haben wir ebenfalls über die Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Scharia, die islamische Gesetzgebung, ein Grund für die Errettung in der Dunya und in der Akhira ist. Und heute und hier, bi'idhnillahi ta'ala, sprechen wir ebenfalls über die Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem speziellen Thema die Scharia, die islamische Gesetzgebung, als Grund für das Gefühl von Sicherheit. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum. إذن دورتنا هذه عنوانها شريعة الإسلام سبب الأمن والأمان، وتعرف المسلم على إسلامه وعلى محاسن شريعته يعد من أعظم السبل نصرة لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالمرء الذي لا يعرف دينه ولا يعرف نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم هو سبب الطعن في الدين. لماذا؟ لأن الناس ينظرون إلى إسلامنا من خلال أحوالنا وسلوكياتنا وتصرفاتنا، فكثير من المسلمين اليوم أصبح سببا في الطعن في الإسلام بسبب انحرافه عن المنهج وعدم علمه بالمنهج. ودي قضية مهمة أوي، الكل بيسأل كيف أنصر رسول الله، ونصرة النبي واجب شرعي على كل مسلم ومسلمة. فالله تعالى يقول لنبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فلابد لكل مؤمن ومؤمنة أن ينصر نبيه وأن ينصر دينه. وكيف أنصر ديني؟ وكيف أنصر نبيي؟ وعلمي بديني قليل ومعرفتي لنبيي باهتة. إذن من سبل النصرة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن أتعرف على الشريعة التي جاء بها وأعرف محاسنها، أن أتعرف على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأعرف شمائله، وأعرف كيف أتبع نبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لأن ربنا تعالى قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن من أراد أن يحبه الله فليتبع رسول الله، ومن أراد أن يغفر الله له فليتبع رسول الله. فاتباع النبي سبب كل خير، ولا يمكن لأحد أن يتبع من غير معرفة. كيف أتبع من لا أعرفه ولا أعرف شمائله ولا أعرف سنته ولا سيرته ولا طريقته، لا أعرف أقواله ولا أفعاله؟ إذن دراسة سيرته ومعرفة شمائله خير سبيل لاتباعه من أجل الأمن والحياة الطيبة في الحياة الدنيا. من أجل ذلك عنونت لهذه الدورة بهذا العنوان: شريعة الإسلام سبب الأمن والأمان. فأقول وبالله التوفيق، كلكم يعلم أن الله تعالى ما خلقنا إلا لغاية بيّنها في كتابه، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من خلقنا أن نحقق العبادة لربنا جل جلاله. العبادة هي التذلل والخضوع لعظمة الله عز وجل مع المحبة والتعظيم. العبادة حتى يقال في اللغة طريق معبد، يعني سهل، طريق سهل واضح. فأن تكون عبدا لله تكون سهلا مع تعاليم الله، إن أمرك تنفذ، إن نهاك تجتنب، إن أخبرك تصدق، باختصار شديد. فالعبادة لفظة عامة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة مع التعظيم لله رب العالمين. يعني عندي عبادة قلبية ودي العبادة الباطنة: إخلاص لله، توكل، محبة، خشية، خوف، رجاء، استعانة، استغاثة. دي كلها أعمال قلوب، دي عبادة، عبادة القلب مع التوحيد الخالص. وفي عندي عبادة ظاهرة، عبادة الجوارح: ذكر لله، أمر بمعروف، نهي عن منكر، قراءة للقرآن، نصيحة وبذل النصيحة للناس، صلاة، صيام، حج، عمرة، إكرام ضيف، صلة رحم، إحسان لزوجة، تربية الولد، إحسان للجوار، إتقان للعمل. خلاص كده، دي قضية مهمة قوي. يبقى دي العبادة، منهج حياة كامل. يعني أنت عبد لله، مع التنبيه أن قضية العبدية لله أعلى منزلة يا إخوة. أن تكون عبدا لمخلوق مذلة وصغار، يعني الرق للمخلوق مذلة، تكون خادم عند مخلوق زيك وعبد له مذلة ولا لا؟ ذلك جاء الإسلام ليه؟ عشان يحرر الرق ويرفع هذه المذلة والصغار. إنما العبودية لله عزة وشرف ورفع. فلما تكون عبدا لله يبقى أنت في أعلى المنازل. لذلك قال الفضيل بن عياض: ومما زادني فخرا وتيها، يعني شرف عالي قوي، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، يعني النجم العالي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأن صيرت أحمد لي نبيا، يعني أغلى شرف وأعلى منزل أن أنا عبد لك يا رب، وأننا تابع لأفضل الأنبياء وخاتم الرسل عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده الفخر بحق يا إخوة. لذلك لما نقرأ القرآن بتدبر نجد أن الله تعالى في أعلى المقامات وفي أشرف الأحوال وصف نبيه الخاتم بصفة العبد، لأنها أعلى منزلة وأرقى منزلة إنك تكون عبدا لله. قال تعالى في باب الإسراء والمعراج، دي مقام عالي قوي. النبي في المعراج ارتفع على جميع الأنبياء منزلة، حتى على جبريل الملك المقرب. في المقام العالي قوي ده الله تعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وصفه بصفة إيه؟ العبد. عبد المين؟ لله، أعلى منزلة. طيب، في مقام تنزلات القرآن على قلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ده أعظم وأشرف مقام، كلام الله تعالى. قال الله تعالى في صدر سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله أكبر، الله أكبر. وصفه بصفة العبد. في مقام الدعوة إلى الله تعالى، ده أشرف مقام وأعلى قربة أن تكون داعي إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الآية. يبقى أشرف مقام يا إخوة مقام العبدية، أن أكون عبدا لله. إذن نقول العبودية لله شرف ومنزلة عالية، العبودية للمخلوق مذلة وصغار. إذن تحرر من المذلة والصغار، وعليك بالعزة والفخار بأن تحقق الغاية التي من أجلها خلقك الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي الغاية؟ أيوة. طب الغاية دي يا إخوة لها غاية، عشان نعرف كيف نحقق أمننا وكيف نسعد في الدنيا والآخرة بعد أن يترجم المترجم. خذ هذا.
Liebe Geschwister im Islam, so wie wir bereits erwähnt haben, wie wir bereits erwähnt haben, die Scharia des Islam, die islamische Gesetzgebung, als Grund für die Sicherheit und für die gefühlte Sicherheit, yani für die fortlaufende gefühlte Sicherheit. Man sollte wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen und die Jinn dazu erschaffen, damit sie ihm dienen. So erwähnt Allah azza wa jalla in der sinngemäßen Übersetzung des Koran. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Wenn wir sprechen generell über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und wir sprechen über die Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und jeder von uns fühlt sich angegriffen und man fühlt sich beleidigt, wegen dem, was dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam widerfährt oder so, wie man über ihn spricht, dann sollte sich jeder von uns selbst vorher die Frage stellen, wie eigentlich seine Beziehung zur Religion des Islam ist und wie seine Beziehung zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist. Die beste Art, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu verteidigen, ist, dass du den Geboten und Verboten nachkommst und dass du gemäß der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lebst. Weil viele von uns sind selbst der Grund dafür, warum der Islam bekämpft wird oder warum über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesprochen wird. Also unser Verhalten, wir sagen natürlich nicht, dass das der ausschließliche Grund ist. Ja? Hat viele Gründe, hat höhere Gründe, politische Gründe und so weiter und so fort. Aber das, was wir erwähnen, ist, dass der Muslim selbst eigentlich die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annehmen sollte. Yani viele von uns leben nicht, wie ein Muslim leben sollte, betrügen, machen und machen und machen und machen und dann nachher ist er traurig und sagt, ja, die Leute bekämpfen den Islam. Ja, vielleicht bekämpfen die Leute oder die Menschen den Islam aufgrund deines Verhaltens, das die von dir gesehen haben. Ja, weil sie dein Verhalten sehen und du sagst, ich bin Muslim und dann sagen sie, damit will ich nichts zu tun haben. Und deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass unsere Eifersucht und unser Trauer über die Art, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dargestellt wird, das sollte aufrichtig sein. Und es bringt nichts, dass man sich selbst anlügt. Ja, ich verteidige den Propheten und ich liebe ihn über alles und. Aber im Endeffekt, wenn es heißt, die Sunna sagt so, du machst aber so. Deswegen sind wir selbst oftmals der Grund dafür, weshalb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam angegriffen wird, aufgrund unseres Verhaltens, das wir an den Tag legen. Und deswegen ein schöner Vers, der im Koran offenbart wird, in der sinngemäßen Übersetzung, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagen soll, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, lieben wird euch Allah. Das heißt, dieser Vers ist sehr, sehr umfassend. Sprich, wenn ihr Allah liebt, wenn ihr erst mal die Frage, liebst du Allah? Wenn man das fragen würde, jeder würde sagen, ja, natürlich liebe ich Allah. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Was heißt folgt mir? Folgt der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Nicht nur im Aussehen, sondern in seinen Taten, in seinen Aussagen, in seinem Charakter, in seinen Eigenschaften. Folgt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dann erwähnt er, was das Resultat dafür ist, indem er sagt, lieben wird euch Allah. Yani nicht nur gesagt, folgt mir und lasst es offen, sondern er sagt, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, lieben wird euch Allah. Das ist das Resultat für die Aufopferung. Das ist das Resultat für die geleistete Arbeit. Das ist das Resultat für die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sprich, wenn ihr Allah liebt, folgt mir, lieben wird euch Allah. Aber wie soll ich jemandem folgen, den ich eigentlich nicht kenne? Ja, das ist natürlich eine gute Frage, wenn man sagt, ich muss der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen, ja? Aber du hast keine Kenntnis über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dann ist es eine, vielleicht nicht bei jedem, aber bei vielen ist das eine geheuchelte Liebe. Eine Liebe, die eigentlich auf keinem Fundament basiert. Eine Liebe, die auf keinem Fundament basiert. Ich kann nicht sagen, ich liebe ihn, ja, aber ich habe keine Kenntnis darüber. Ich kann nicht sagen, ich liebe das und das, aber ich habe keine Kenntnis darüber. Und die weltlichen Beispiele sind viele. Ja, wenn du beispielsweise sagst, ich liebe das und das, ja, dann, und wenn man dich ausfragt über diese Materie, dann merkt man, du hast richtiges Wissen darüber. Ja, du hast richtig Ahnung. Ja, du weißt, egal jetzt welches Vorbild das ist, sei es jetzt im Sport oder egal was es ist, ne, du kennst seine Art und Weise, du kennst seinen Charakter, du weißt, wie er tickt, du weißt, wie alt er geworden ist, ja, ob er ein starker Rechtsfuß ist, ob er ein starker Linksfuß ist. Diese Dinge weiß man. Warum? Weil man ihn mag. Das heißt, wenn man sagt, ich liebe den Propheten Muhammad, dann muss man auch Kenntnis haben über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Dienerschaft, wenn wir sagen, dass man Allah und seinem Gesandten dienen soll, diese Dienerschaft, liebe Geschwister, ist eine sehr, sehr hohe Rangstufe. Die Dienerschaft im Weltlichen ist die niedrigste. Ja, und deswegen ist der Islam gekommen und hat die Sklaverei aufgehoben und so weiter und so fort. Der Diener eines Menschen zu sein, ist das Erniedrigste, was du machen kannst. Ja, jeder von uns kennt das beispielsweise. Ja, alleine schon, wenn du bei jemandem eingestellt bist, ja, und du hast keine gute Position, ja, du musst immer hinterherlaufen, du bist immer so das letzte Glied in der Nahrungskette sozusagen. Du bist immer so das Letzte. Und dann kommen die Höheren. Und genauso ist es im Weltlichen, aber umgekehrt ist es bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die höchste Stufe, die man als Mensch, als Muslim erreichen kann, ist, dass man ein Diener Allahs ist. Das ist die höchste Stufe. Ja? Und deswegen sehen wir, die gewaltigsten Stufen oder die großen Ereignisse im Islam hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Abd genannt, als Diener. Ja? In Surat al-Isra erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, subhanalladhi, gepriesen ist derjenige, der die Nacht- und Himmelreise mit seinem Diener vollzogen hat. Ein großes Ereignis in der islamischen Zeit, in der islamischen Geschichte, die Nacht- und Himmelreise. Und er bezeichnet den Propheten Muhammad als was? Als Abd, als Diener. Oder ebenfalls bei der Offenbarung des Koran erwähnt er ihn ebenfalls als Diener. Und viele Dinge, das heißt, die größte Stufe, die du erreichen kannst, ist, dass du ein Diener Allahs bist. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, das Ziel ist die Dienerschaft. Wenn Allah also sagt, ich habe sie nur erschaffen, damit sie mir dienen, dann ist automatisch eine Schlussfolgerung, dass die Dienerschaft das Höchste ist, was man als Menschen, was man als Muslim erreichen kann. Ebenfalls der erste Aufruf, den Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surat al-Baqarah, ist der erste Aufruf, ja, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat. Der erste Aufruf im Koran. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir die Dienerschaft erwähnen, dann stellt sich die Frage, was bedeutet es, Dienerschaft? Was bedeutet Anbetung? Ja, stellt sich jetzt natürlich jeder die Frage, wenn ich weiß, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich habe die Menschen und die Dschinn nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen, dass wir es in der richtigen Reihenfolge wiedergeben. Dann heißt das natürlich, was bedeutet diese Dienerschaft? Diese Dienerschaft kann man sich folgendermaßen vorstellen. Die Anbetung, die Dienerschaft ist im arabischen Sprachgebrauch ein breit umfassender allgemeiner Begriff, der alles beinhaltet von den Aussagen und von den Taten, seien sie offenkundig oder seien sie versteckt, womit man das Wohlgefallen Allahs erreichen möchte. Nochmal, die Dienerschaft ist ein umfassender Begriff, der alles beinhaltet, was Aussagen und Taten angeht, versteckt und offenkundig. Und dann ist das Wichtigste, womit man das Wohlgefallen Allahs subhanahu wa ta'ala erreichen möchte. Weil die Tat an sich kann versteckt und kann offenkundig sein. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist eine versteckte Tat? Ist beispielsweise eine innerliche, eine Tat im Herzen. Ja, du kannst beispielsweise, wenn du sagst, dass du Hoffnung hast auf die Barmherzigkeit Allahs, ist eine Tat, aber eine Tat des Herzens. Ja, und all diese Dinge, das sind Taten des Herzens, also nicht zu sehen. Und natürlich die offenkundigen Taten, die man vollzieht mit der Ibadah, mit den Gebeten und so weiter und so fort. Und natürlich die Aussagen, womit man das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erreichen möchte. So viele, liebe Geschwister, nur zur kurzen Bedeutung der Ibadah, der Dienerschaft, und dass die höchste Stufe, die ein Muslim erreichen kann, die Dienerschaft, die Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala ist.
إذن علمنا أن الغاية من خلقنا أن نحقق العبادة لربنا عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هذه الغاية لها غاية تسمى غاية الغاية في أول نداء على مائدة القرآن الذي ذكرناه منذ قليل في سورة البقرة ينادي ربنا على الناس كافة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ليه العبادة؟ عشان في غاية أخرى للعبادة وهي تحصيل التقوى. يبقى غاية الغاية تقوى الله عز وجل. غاية الغاية تقوى الله عز وجل. يبقى أنا أعبد الله عشان أحصل حاجة مهمة أوي اللي هي التقوى. طب السؤال، ما المقصود بالتقوى؟ باختصار شديد، التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية وسدا يمنعك من الوقوع في الحرام. باختصار شديد، أن تجعل بينك وبين غضب الله سدا يحميك من غضبه جل جلاله. اختصار شديد، أن تجعل بينك وبين عذاب الله في الآخرة سدا منيعا يحميك من الوقوع في العذاب يوم العرض على قالب السماء والأرض. يعني يا عم الشيخ، يعني باختصار شديد أيضا، التقوى هي فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. فعل الأوامر والواجبات، جاءك الأمر عن الله أو عن رسول الله، ماذا تصنع؟ أفعل. وقالوا سمعنا وأطعنا، وأقيموا الصلاة، من الآمر؟ الله. أنا كعبد أعمل إيه؟ سمعت وأطعت، أتوضأ وأقوم أصلي. وآتوا الزكاة، أنا كعبد عندي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري، أعمل إيه؟ أخرج زكاة المال. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم صيام رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنا كعبد أعمل إيه؟ سمعت وأطعت، أصوم رمضان وأتم الحج والعمرة لله. أنا كعبد استطعت الحج وبادر بالحج، استطعت العمرة وبادر بالعمرة. ليه؟ لأن دي من التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى يعرف العبد بتعظيمه لأوامر الرب. يبقى إمتى تكون عبد؟ عندما تكون معظما لأوامر الله، لا تتهاون لا تتكاسل. طيب، يبقى فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات. ولا تقربوا الزنا، إن كنت عبدا لله أعمل إيه؟ أبتعد عن كل مقدمات الزنا. وإن غلبني شيطاني وغلبتني نفسي وهوايا وشهوتي، أبادر بالتوبة والاستغفار والعودة، لأن التوبة علامة تقوى، لأننا لسنا ملائكة وليست لنا عصمة، بل نحن بشر والبشر يصيب ويخطئ. خلاص، يبقى أنت لما تخطئ، وده وارد، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يبقى لما تقع تعمل إيه؟ ترجع بسرعة تتوب. الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بل من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين من وقع في الكبائر وتاب، وتاب الله عليه، فهم بشر. منهم من وقع في الزنا، ومنهم من شرب الخمر. عشان نتعلم أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، ما دون الأنبياء والرسل بشر يصيب ويخطئ. إن أخطأ بادر بالاعتذار، بادر بالعودة والأوبة والتوبة والاستغفار، فتوبتك علامة تقوى، لأنك خفت من التقصير فرجعت لله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم. أنا كعبد مش ممكن آكل أموال اليتامى، مش ممكن أظلم، مش ممكن أفعل هذا الفعل. يبقى إذن مفهوم التقوى باختصار فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، مش في المسجد فقط ولا أمام الناس فقط، لا. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. الله يرقبك، يراك، يسمعك، فتخلي بالك قوي. النبي قال لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يعني لما تخطئ بادر بالتوبة والاستغفار واعمل حسنة عشان تمحو لك السيئة، إنما الحسنات يذهبن السيئات. فدي قضية مهمة قوي. قضية مهمة أوي في باب التقوى. إذن التقوى مش في المسجد فقط ولا أمام الناس فقط، لا، التقوى حقا عند الخلوة، هنا تظهر التقوى. طب ضعفت، كلنا ذلك الرجل، وما أبرئ نفسي، بنضعف وبنخطئ وبنعصى وبنذنب، والله يا إخوة. بس فارق بين إنسان يذنب ويتمادى وإنسان يذنب فيرجع بسرعة. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقعت، عارف وقوعك دليل إيه؟ دليل إن أنت ضعيف، عشان تعرف أن القوي هو الله. دليل إن أنت فيك نقص لتعرف أن الكمال لله. وبعدين معصيتك تربيك عشان تحسن معاملة العصاة. سبحان الله يا أخي، سبحان الله. يعني في طريق الدعوة كم تعرضنا لبعض الانكسارات، فأقول في نفسي سبحانك يا رب، وكأنك يا رب تعلمني كيف أعامل من أخطأ، فلا أتكبر ولا أتعالى بما عندي من بعض فضل. لبعض الناس قد يتطول بالعلم وقد يتطول بطاعته واستقامته، فينظر للمخالف نظرة دونية، فيعجب بعمل نفسه فيحبط العمل. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: رب طاعة أورثت النار، ورب معصية أدخلت الجنة. يا دي صعبة قوي دي، طاعة وتدخل النار، أي والله، ومعصية تدخل الجنة، أي والله. إذا عرف السبب بطل العجب. قال موضحا: رب طاعة أورثت عجبا فأحبطت العمل. مفتخر بعملك، تعرف كده الرياء والسمعة، أنا بعمل أنا بسوي وأنا وأنا وأنا، عارفين أنتوا الكلام ده كله. زي ما قلت لكم زمان، أذكر والله إخوة، أخ كان جاب مصلية في المسجد عندنا في مصر، قعد 10 سنين يتكلم عنها، والله العظيم كنت أنا أمام المسجد، كل ما يقول لي عجبك المصلية دي أقول له جميلة، يقول أنا جبتها من مكة ب5 ريال. كلام ده فين؟ من حوالي 20 سنة. عارف السجادة الصغيرة دي اللي بنصلي عليه، كان بيعمل عمرة فجاب سجادة ب5 ريال حطها في المسجد، كل ما ندخل الصلاة. زوينة ها، لغة المغرب حلوة. أيوة أنا جبتها من مكة. فرب طاعة أورثت إيه؟ عجبا وفخرا وسمعة بين الناس. ومعروف إن الرياء بيعمل إيه في العمل؟ يبطله ويحبطه. فشوف الطاعة عملت إيه؟ شايف نفسك طائع، شايف نفسك الشيخ سيد مثلا. أبص عند الكريم ده، مش عاجبني، أنا عايز كل الناس زيي في العلم مثلا يعني، فبص له كده. يبقى أنا إيه اللي حصل لي هنا؟ الشيطان عمل فيها إيه؟ خلاني أعجب بما عندي، صح؟ فده رياء وسمعة، فأحبط العمل. لذلك النبي قال إيش؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما هو العجب كبر يا إخوة، والله معجب بعملك قوي، ده أنا أحسن من غيري. بس أنت أحسن من غيرك في إيه؟ يا رجل الله يرضى عليك، ده أنت قل أن تشكر النعمة عليك، يبقى أحسن من غيرك فين؟ انتبه، الله يرضى عليك، ما تعجب بعملك. فأدي طاعة أورثت عجبا وكبرا وفخرا، أحبطت العمل فأدخلت النار والعياذ بالله. ورب معصية أورثت صاحبها انكسارا واستغفارا وتوبة وعودة فأدخلته الجنة. كم من عاص يبكي بكاء حارا قل أن أفعله أنا أو أنت. أنا بقول نفسي، إمتى آخر مرة يا شيخ سيد بكيت من خشية الله؟ أحيانا يجي أخ كان جاي من الديسك والله يا إخو، ويترمي في حضني ويبكي، لأول مرة بيصلي بيبكي، أنا بغبطه بقول نفسي أبكي زيك يا ابني، والله والله نفسي أبكي بكاءك ده، مش عارف، ده أنت ربنا من عليك، جاي بيبكي بحرقة إنه راجع للطريق، أنا مش عارف أبكي البكاء ده، صعب علي أن أبكي. إنما هو حس بقيمة البعد، فانهمرت عينه ونضحت الماء استغفارا وخشية. فدي المعصية اللي تدخل إيه؟ الجنة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى لما تقع ارجع بسرعة، اوعى تخجل من ربك بعد معصيته، لان ده مدخل شيطاني يقول لك مش هتنفع، مش هيقبلك، ده انت بتعصى، ده انت بتع... اوعى، خلي الباب ده دايما مفتوحا بينك وبين ربك، مهما تفعل عد سريعا، قوم اتوضى وصلي ركعتين واستغفر يغفر لك هذا الذنب، في المكان اللي عصيته فيه قوم طيعه فيه، فالحسنة تذهب السيئة. فأنا لما بقع أحيانا أقول لك الحمد يا رب، بتربيني يا رب إن إزاي أنظر لأخي عبد الكريم لما يعصى برحمة واخده في حضني وأقول له ولا يهمك يا ابني ارجع، ده رب غفور، كلنا يا ابني بنغلط والله، كلنا بنعصى، كلنا بنسيء، وما أبرئ نفسي. فدي تربية للإنسان، لما تقع ده ربنا بيربيك والله، بيقول لك انتبه عشان ما تغترش بعملك أو بطاعتك، واعلم أن ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. شوف النبي مع الصحابي اللي كان بيشرب الخمر، الله يرضى عليك يا حسن، فيلين دانك ماين برودا ماين زون، جزاكم الله خير. صحابي كان ابتلي بالخمر، أو كبير من الكبائر ولا لا، كبير من ال... وده صحابي يعني بيجلس جنب النبي وبيسمع حديث النبي، لكن كما تعلمون النفس بتغلب والشيطان بيغلب أحيانا، إحنا ضعاف جدا. طيب فيقع في شرب الخمر ويؤتى به للنبي، حد الجلد، فالنبي يؤمر بالحد العقوبة فيجلد ويرجع يشرب تاني، ويؤتى به للنبي فيجلد، وثالثا ويؤتى به للنبي. في مرة أحد الصحابة يجلس في مجلس فقال بئس العبد هذا لطالما يؤتى به في الخمر، فالنبي قال لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، بعدها تاب هذا العبد توبة نصوحة وما عاد للخمر أبدا. وياما يا إخوة ناس كانوا في كبائر عظيمة جدا جدا وتابوا وأصبحوا من أولياء الله الصالحين، بل من العلماء العاملين والدعاة المخلصين. يعني تسمع كده يقول لك كان مغني وتاب وأصبح عالما من علماء المسلمين ولا إيه؟ رجل يسمى برذان من التابعين، كان مغنيا ومطربا في زمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، صحابي الجليل. فمر عليه ابن مسعود فسمعه يغني ويطرب فقال مقولة عجيبة، قال صوتك حسن لو كان هذا الحسن في تلاوة القرآن. فوقعت الكلمة موقعا في نفس برذان، فلما انصرف قال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله. فبكى وترك مزماره وترك الطرب وأقبل على العلم وصار من أفضل طلاب العلم في مجلس عبد الله بن مسعود. كان مغني أصبح عالما، بيتعلم على ابن مين؟ الصحابي عبد الله بن مسعود، بعد ما كان بيغني ويطرب. فلابد أن نرحم أهل المعصية، فانكسارنا أحيانا تربية لنا حتى نرحمهم ونأخذ بأيديهم ولا نتطاول بطاعتنا عليهم. ودي قضية مهمة، عشان كده وانت بتنصح لازم تعرف قدر نفسك ان ده اخوك وقع وانت قبل منه وقعت، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فاشكر النعمة اللي انت فيها وارحم من وقع. علشان كده يخو من صفات الرب الكريم انه يغفر ولا يعير، ستير من صفات المخلوقين يعيرون ولا يغفرون، فاحنا عايزين بقى نغفر ولا نعير. إذن انكسارك أحيانا تربية حتى تحسن التعامل مع الخلق وحتى نحقق تقوى الرب جل جلاله. يبقى إذن التقوى يا إخوة فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. السؤال بقى كيف تكون شريعة الإسلام بهذا المفهوم سبب أمن وأمان؟ ده اللي هنجيب عليه إن شاء الله في المحاضرة الثانية عقب هذه المحاضرة إن شاء الله بعد أن يفرغ المترجم من الترجمة.
Liebe Brüder, liebe Geschwister des Islam, nachdem wir erwähnt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen aus einem bestimmten Grund erschaffen hat, wie wir gesagt haben, im Vers, der sinngemäß ins Deutsche übersetzt lautet, und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Mag natürlich so aussehen, als wäre diese Ibadah, diese Anbetung, das oberste Ziel. Aber man sollte wissen, dass es ein Ziel über diesem Ziel gibt. Dass es ein Ziel über dem Ziel gibt. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, wie wir vorhin erwähnt haben in Surah Al-Baqarah, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr Gottesfurcht erlangen möget. Das heißt, wenn wir sagen, dass die Ibadah das höchste Ziel ist, dann ist das natürlich richtig, aber das Ziel, das ein weiteres Ziel bringt. Das heißt, wir dienen Allah subhanahu wa ta'ala natürlich wegen seines Aufrufs und wegen seines Gebots, dass man ihm dienen soll, aber auch um die Frucht von diesem Ziel mitzunehmen, und zwar, dass man Gottesfurcht erlangen möget. Ja, o ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr Gottesfurcht erlangen möget. Auf dass ihr Gottesfurcht erlangen möget. Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist Gottesfurcht? Wenn wir sagen, das Ziel hinter der Ibadah, das Ziel hinter dem Gebet, das Ziel hinter dem Fasten, das Ziel hinter jeder Tat ist Al-Taqwa, die Gottesfurcht, dann stellt sich für uns natürlich die Frage, was mit der Gottesfurcht gemeint ist. Die Gottesfurcht, liebe Geschwister, das kann man sich folgendermaßen sehr gut merken. Die Gottesfurcht bedeutet, den Geboten nachzugehen, von den Verboten fernzubleiben, zu jeder Zeit und an jedem Ort. At-Taqwa, die Gottesfurcht, bedeutet, dass man den Geboten nachgeht, den Verboten fernbleibt, das zu jeder Zeit und an jedem Ort. Das ist die Taqwa. Natürlich kann man Vortragsreihen über die Taqwa machen, aber kurz zusammengefasst ist das die Bedeutung davon. Das heißt, At-Taqwa, jedem Gebot nachzugehen. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und verrichtet das Gebet, dann ist das ein Gebot. Und entrichtet die Zakat, dann ist das ein Gebot. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, o ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben wurde, auf dass ihr Gottesfurcht erlangen möget. Das heißt, vorgeschrieben bedeutet hier verpflichtend gemacht. Ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, auf dass ihr, ist das von meinem Mikrofon oder von welchem ist das? Vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben wurde, auf dass ihr Gottesfurcht erlangen möget. Das heißt, das ist ebenfalls ein Gebot, was man angehen sollte. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala es uns zur Pflicht gemacht hat, dass man die Hajj, die Pilgerreise vollzieht, dann ist das ebenfalls ein Gebot, was Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat. Das heißt, alle Arten des Gebotes, alle Arten des Aufrufes, alle Arten der Pflicht, dem sollte man nachgehen. Und allen Verboten fernbleiben. Das heißt, wenn wir sagen At-Taqwa, das Verrichten der Gebote und das Fernbleiben von den Verboten, dann heißt das, dass all das, was Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, oder die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat, was zum Verderben bringt, was schlecht ist, dass man diesen Dingen fernbleibt. Wenn beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und nähert euch nicht der Zina, dann bedeutet das, dass man all diese Dinge unterlassen sollte, die mich zu dieser Sünde bringen können. Aber diese Verbote, liebe Geschwister, die haben auch einen ganz, ganz anderen Effekt, einen weiteren großen Effekt. Einen weiteren Effekt, und zwar, dass das die Bescheidenheit lehrt. Die Verbote, die Sünden, lernen, bringen eine Bescheidenheit bei. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in vielen Stellen, bleibt dieser Sünde weg, aber niemand von uns ist fehlerfrei. Ja, es mag sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, vollzieht nicht diese Sünde, aber trotzdem lässt du dich dazu verleiten und du vollziehst sie. Ja? Sei es jetzt Zina, sei es jetzt das Trinken von Alkohol, jegliche Art von Sünde. Natürlich wollen wir nicht dazu aufrufen und sagen, es ist aber kein Problem, mach das ruhig. Aber eine Sünde, und das ist eine schöne Aussage, liebe Geschwister, es mag sein, dass man eine gute Tat macht, die dich in die Hölle bringt, und es mag sein, dass man eine schlechte Tat macht, die dich ins Paradies bringt. Eine schwere Aussage. Ne? Wie kann das sein, ich mache etwas Gutes und diese Sache bringt mich in die Hölle? Und wie kann es sein, ich mache etwas Schlechtes und diese Tat bringt mich ins Paradies? Wenn du eine gute Sache machst, beispielsweise jetzt ein Gebot jeglicher Hinsicht, und du fühlst dich dabei hochmütig, dann kann es sein, dass diese Art der Anbetung dich zur Bestrafung bringt. Ich bin der Einzige, der hier betet. Du betest nicht, alle anderen beten nicht. Ich bin der Einzige, der hier Wissen hat. Die Leute haben überhaupt kein Wissen und wissen gar nichts. Ja? Ich habe letzte Nacht die Nacht durchgebetet, während andere geschlafen haben. Was ist das? Ich habe jede Woche lese ich einmal den Koran komplett durch und dein letztes Mal war vielleicht im Ramadan gewesen. Ja? Dieses Eigenlob oder dieses Eigengefällige kann dich dazu bringen, dass diese Hochmut dich in die Hölle bringt. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niemand wird das Paradies betreten, der auch nur ein Stäubchen von Hochmut hat. Weil Hochmut bedeutet automatisch, du stellst dich über andere. Sonst wäre es ja keine Hochmut. Ja? Wenn ich sage, ich habe Wissen, ihr habt überhaupt gar kein Wissen, ja? Dann was heißt das? Ich stelle mich über euch. Ja? Oder wenn irgendeine wissende Person das sagen würde, dann heißt das, er stellt sich über dich. Dann wird sein Wissen, das ganze Wissen, was er hat, ihn vielleicht dazu bringen, dass er in die Hölle kommt und während du vielleicht mit deiner Sünde ins Paradies kommst. Was bedeutet das? Jeder von uns kennt das. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mach dir selbst nichts vor. Und das ist oftmals das falsche Verständnis, was wir haben. Dass man sich selbst etwas vormacht. Dass man seine eigene Realität, seine eigene Wahrheit will man gar nicht so wahrhaben. Man macht sich selbst etwas vor. Mach dir nichts vor. Jeder von uns sündigt. Obwohl wir wissen, wir dürfen das nicht machen, aber trotzdem machen wir es. Und wir wissen, wir dürfen das nicht machen, aber trotzdem machen wir es. Wenn diese Sünde dich dazu bringt, dass du es immer wieder machst und du hast kein Problem damit und dein Gewissen tut sich nichts, dann ist das eine pure Katastrophe. Aber wenn du jetzt beispielsweise sagst, das ist der Weg, das ist der gerade Weg und ich muss so machen, aber schon wieder habe ich mich dazu verleiten lassen und ich habe diese Sünde gemacht und ich kehre zurück und ich mache Tauba und ich mache Istighfar und ich bete und ich mache, dann kann es sein, dass diese Sünde dich auf den Weg wieder zurückbringt, während die gute Tat des Rechtschaffenden ihn vom Weg abgebracht hat. Und deswegen, liebe Geschwister, ist das wichtig. Wenn man darüber redet, heißt das nicht, ja, mach ruhig, was du willst, das Leben ist noch lang, irgendwann wirst du hier sowieso zurückkehren. Ne? Das ist damit nicht gemeint. Nicht, dass das jemand in den falschen Hals bekommt. Aber was damit gemeint ist, ist, dass wir die Realität als Realität wahrnehmen sollen. Wir machen alle Sünden. Und wir machen alle Fehler. Niemand von uns ist fehlerfrei. Der eine strengt sich ein bisschen mehr an, der andere ein bisschen weniger. Der sich ein bisschen weniger anstrengt, sollte sich auch etwas mehr anstrengen. Aber niemand von uns ist fehlerfrei. Und das ist immer wieder dieses Zurückkehren. Deswegen siehst du oftmals, vielleicht wenn du jetzt seit paar Jahren auf dem geraden Weg bist, aber dein Herz hat sich lange nicht bewegt und dann siehst du jemand, der kommt gerade aus der Disco, der war vielleicht letzte Nacht noch betrunken gewesen, aber der macht jetzt Tauba. Er weint so stark, wie du vielleicht dein ganzes Leben noch nie in einem Gebet geweint hast. Weil es brennt in ihm. Es ist ein brodelndes Feuer in ihm. Er will Tauba machen und er hat die Schnauze voll von der Sünde und von der Sünde und von der Sünde. Und er kehrt wieder zurück. Er macht eine aufrichtige Tauba und wird danach ein rechtschaffender Mensch. Wie der Sheikh erwähnt hat, manchmal sieht man solche Personen und man beneidet die. Ja, der sagt sich vielleicht, warum beneidest du mich? Du betest und du bist in den Wissensunterrichten. Aber man würde ihm am liebsten sagen, ich beneide dich aufgrund von diesem Weinen, das du gerade weinst. Ich habe das jahrelang nicht gehabt und ich bete und ich mache und ich mache, aber ich habe das vielleicht das letzte Mal vor so und so vielen Jahren gehabt und du hast es jetzt. Ja, dieses Weinen ist oftmals ein Beweis dafür, dass er authentisch ist, dass er es wirklich wahrhaftig meint. Und deswegen, liebe Geschwister, sollte man immer wieder zurückkehren, egal welche Sünde man macht. Und deswegen ein Sahabi des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Der hatte ein Problem damit, mit dem Alkohol. Das war seine Sünde gewesen. Und er hat getrunken. Und er kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er wurde dafür gepeitscht. Ja? Und dann geht er wieder weg. Und dann macht er es wieder. Und er kommt wieder zurück. Und dann geht er weg und macht es immer wieder. Bis irgendwann einer der Sahaba gesagt hat, was ist das für einer? Immer wieder kommt er zurück. Im Sinne von, wie wir sagen würden, will der es nie lernen oder was? Der Groschen fällt einfach nicht bei dem. Immer wieder trinkt er und er kommt zurück. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gerügt und hat gesagt, wehe dir, sag sowas nicht. Wahrlich, ich weiß, er liebt Allah und seinen Gesandten. Und es wird überliefert, als er das gehört hat, ist er nie wieder zum Alkohol zurückgekehrt. Ein anderer, Bardan, ein Tabi'i, die Generation nach den Sahaban. Ja, er war sehr dafür bekannt, dass er eine schöne Stimme hatte und er hat viel gesungen und Musik gemacht. Und eines Tages ging Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu an seinem Haus vorbei und hat ihm gesagt, boah, was für eine schöne Stimme, wenn du sie im Koran benutzen würdest. Und da hat er gefragt, wer ist das? Und dann haben sie gesagt, weißt du nicht, das ist Abdullah ibn Mas'ud, ein Gefährter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann an diesem Tag hat er damit aufgehört und war einer der besten Schüler von Abdullah ibn Mas'ud. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir das erwähnen, dann heißt das nicht, der Islam lädt dich dazu ein, Larifari, okay, wenn das so ist, dann heute Abend noch ein bisschen sündigen, morgen Tauba, heute Abend ein bisschen sündigen, morgen Tauba. Das ist nicht damit gemeint. Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Aber was damit gemeint ist, erstens, halte dich nicht für zu stolz, wenn du eine gute Sache machst. Und zweitens, erniedrige dich nicht durch die Sünde. Schlimm ist es, wenn du sündigst und es bewegt sich nichts mehr in dir. Dann ist es wirklich katastrophal. Aber wenn du eine Sünde machst und dann kommt dieses Feuer in dir und es bringt dich wieder zurück und dann sündigst du wieder und es bringt dich wieder zurück. Das Wichtige ist, kehr immer wieder zurück. Kehr immer wieder reumütig zurück und immer wieder. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jeder Bani Adam ist ein Sünder und die Besten sind diejenigen, die reumütig immer wieder zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und das ist das Schöne an Allah subhanahu wa ta'ala. Ich stell dir vor, du machst immer wieder Fehler mit den Menschen, die würden dir nie vergeben und würden dich immer bloßstellen. Ja, du machst mit ihm irgendeine falsche Aktion, du machst mit ihm einen Fehler oder er weiß irgendwas über dich, er wird dir nie vergeben, aber immer wenn er die Möglichkeit dazu hat, dich bloßzustellen, würde er es machen. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala ist es umgekehrt. Er vergibt dir jedes Mal, wenn du zurückkehrst und niemals würde er dich bloßstellen und würde seinen Schutz über dich geben. So viel zum ersten Teil des Vortrages. Sage diese Worte bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch in Vergebung.
Amen. Ach, attempt, ne?